Konnichiwa und herzlich willkommen zu einer japanischen Sondersendung unseres Filmpodcasts. Ich bin Kamil.
Und ich bin Jan.
Und zusammen sind wir die
Archivtöne.
Wir schlagen heute tatsächlich, ihr habt es gehört, Archivtöne schlagen heute japanische Töne an. Willkommen bei japanische Töne.
Ein weiteres erfolgreiches Spin-off der Archivtöne.
Ich bin sehr erleichtert, dass du es jetzt schon als erfolgreich bezeichnest. Nehmen wir. Ja, es ist tatsächlich soweit. Wir brauchen damit auch, glaube ich, gar keine große, lange Einleitung zu liefern. Die haben wir damit schon direkt mitgeliefert. Es ist in aller Munde, es ist Japanuary. Das heißt, dass in großer, schöner Handwerksarbeit und Kunst die Leute sich meistens 8 Filme auf eine Liste gesetzt haben, 8 eine japanische Glückszahl und dann im Verlauf dieses Monats darüber, wie irre gepodcastet, geblockt, gereviewt, kritisiert wird und einfach über japanischen Film gesprochen wird. Und dem haben wir uns einfach mal angeschlossen.
Genau, hier auf unserer Seite fällt das Ganze wie immer eher in deine Hände.
Ja.
Ich komme meiner Rolle als Miesepeter nach und mag japanische Filme nicht so. Natürlich ist es Quatsch zu sagen, ich hasse alle japanischen Filme. Ich meine, es gibt selbst gute Filme aus Deutschland, irgendwas ist immer dabei.
Aber es ist ganz gut, mit einer Kontroverse hier reinzugehen entsprechend.
Das bedeutet nur, dass du von den 4 geplanten Spin-Off-Folgen, die im Japanuary von uns erscheinen werden, nur eine mit mir gestalten wirst, nämlich diese.
Richtig. Aber umso erleichterter bin ich, dass du hier quasi mit mir diesen Einstieg dann auch zelebrierst und mit am Start bist. Finde ich auf jeden Fall cool. Ich kann ja einfach mal so ein bisschen durchgehen, was so im Januar hier bei den Archivtüren noch geplant ist an dieser Stelle. Und zwar, wie gesagt, du hast gesagt, 4 Sendungen wird es geben. Das ist die erste, wo wir auch über einen Film schon sprechen werden. Star Wars. Wow. Nein, natürlich nicht. Wir sprechen über Akira Kurosawas The Hidden Fortress, die verborgene Festung. Genau. Danach werde ich auf jeden Fall mich noch mit 2 Gästen zusammenschließen. Einmal den guten Lotso vom Hollywood-Podcast und mit ihm werde ich über einen Takashi Miike-Film sprechen, Ichi the Killer. Gleichzeitig werde ich auch in seinem Podcast erscheinen und umgekehrt wird es dann auch mit Nenad von Bildnachwirkungspodcast der Fall sein, wo ich über einen Sion Sono-Film sprechen werde. Ein Regisseur, der mir echt wenig geläufig ist. Dort heißt der Film Why Don't You Play in Hell? Vielleicht ist er dem einen oder anderen bekannt. Gleichzeitig werde ich mit Nenad noch über Hanabi von Kitano sprechen in seinem Podcast. Und dann, wer richtig zugehört hat, wird dann mitgezählt haben, haben wir im Prinzip 3 Filme besprochen hier bei den Archivtönen. Bleiben noch 5. Und da werde ich, glaube ich, mir so ein gemütliches Stündchen dann am Ende des Monats nochmal rausnehmen und einfach mal im Solo-Manier da mal durchquatschen.
Korrekt. Ende Januar folgt dann die Folge, die wir auch schon angekündigt haben, mit ganz klassisch der Challenge, wie wir sie in jeder regulären Folge haben. Dort sind wir dann auch wieder zu zweit. Die Challenge war ein Film mit einem Einworttitel. Mhm. Wir haben uns für 2 sehr einprägsame Worte entschieden. Und im zweiten Teil gibt es da unsere ebenso klassische Jahresabschlussbesprechung mit einer Top 10 der Filme aus dem Jahr 2017.
Richtig.
Das ist also so Ende Januar erwarten, nachdem der ganze Japan-Kram gelaufen ist.
Genau. Ja, das ist also der Fahrplan. Man könnte meinen, dass jetzt alles Hausmeisterliche damit abgehakt wäre. Dem ist aber noch nicht ganz der Fall, Jan.
Im Gegenteil. Das hier ist die erste Folge nach dem Relaunch unserer Seite und nach dem Aufspielen unseres schönen neuen Designs. Deswegen wollten wir auch das gemeinsame Debüt hier nutzen, um das mal anzukündigen.
Richtig.
Ihr findet es auf archivtöne.de bzw. die Banner auch auf unseren Social Media Präsenzen. Wir sind nämlich jetzt auch auf Facebook.
Auch das ist neu.
Ich bin super glücklich mit dem neuen Design. Wir haben hier vor allem unserer Designerin Lena Pointner zu danken.
Ja, ein großes Dankeschön. Ich bin da also wirklich, obwohl es nicht mir gebührt, aber wahnsinnig stolz auch drauf, weil es wirklich schick aussieht und wir hoffen, dass es euch genauso gut gefällt wie uns jedenfalls.
Und man sieht unsere Gesichter.
Ja,
naja. Ich weiß noch nicht.
Das Konzept hätten wir nochmal überarbeiten müssen. Aber gut, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen.
Ja, ich würde sagen, nachdem wir uns ein Vorgeplänkel begeben wir uns jetzt in den Film Die verborgene Festung.
1958 von Kurosawa. Und jetzt haben wir den Luxus, jeden beliebigen Clip einspielen zu können. Ihr werdet eh nichts verstehen. Insofern Film ab.
ついてきゃ無線やろ気をつけろ山賊かもしれねえぞ早速やるめ 사망 못된 애들 떡을 떠가 신들기네 산누구도 대사강실이네.
Gut, wie gesagt, The Hidden Fortress 1958 vom japanischen Meisterregisseur Akira Kurosawa, der natürlich gerade für seine Samurai-Filme bekannt
ist. Ich glaube, wenn man einen japanischen Regisseur kennt, dann den. Ne? So Sieben Samurai, Rashomon.
Ist ein absoluter Klassiker. Und auch The Hidden Fortress gehört auf jeden Fall dazu, aus vielerlei Gründen. Vor allem, weil dieser Film unheimlichen Einfluss auf nachfolgende Filmemacher-Generation hatte. Da kommen wir aber sicherlich noch drauf zu sprechen. Wir steigen ganz kurz mal ein, um die Handlung zusammenzufassen. Wir begleiten die zwei Bauerntölpel, nenne ich sie jetzt einfach mal, R2-D2 und C3... Ah nee, warte. Das ist...
Du hast es, glaube ich, klar gemacht.
Ich reiße es jetzt sehr aus, oder? Nein, die Namen der beiden Protagonisten sind Tahei und Matashichi. Und die beiden sind in den Krieg gezogen. Japan ist generell im Krieg, im Kriegszustand, um sich vor allem einen siegreichen Sieg zu erhoffen, mit Betonung auf Reichen. Denn die beiden wollten natürlich nicht mit leeren Händen nach Hause kommen, schämen sich jetzt, wo sie mit zerschlissenen Kleidern und mit leeren Händen aufzutauchen, wittern allerdings eine Spur der Hoffnung, nämlich das Kopfgeld auf eine bestimmte Prinzessin. Dieser Spur folgen sie, finden auch bald offensichtlich Gold, was zu diesem Akizuki-Clan, welcher von der Prinzessin angeführt wurde. Und auf ihrem beschwerlichen Weg geraten sie an General Rokurota Makabe, gespielt natürlich vom legendären Toshiro Mifune.
Der ist auch immer dabei.
Der immer dabei ist, der in dieser Hinsicht auch mehrfach natürlich ausgezeichnet wurde. Und dem schließen sie sich an. Sie wollen natürlich irgendwie über die Grenze schaffen und dieser ehemalige General hat den Plan gefasst, diese beiden für seine Zwecke auszunutzen und die Prinzessin irgendwo reinzuschmuggeln, denn auch sie muss irgendwie über die Grenze gelangen. Die beiden stehen im Kontakt und so beginnt eine beschwerliche Reise durch die Gebirge Japans auf dem Weg nach Hause. Ja, Jan, du hast mich ja vor allem zu dieser Aufnahme hier auch im Prinzip eingeladen, weil dir der Film bereits bekannt war. Woher?
Ich bin überhaupt nur hier, weil mir der wirklich gut gefällt und ich mich an den erinnert habe. Und als ich den auf der Liste gesehen habe, habe ich gesagt, der muss sein. Ich habe mal ein bisschen in meinen alten Unterlagen gewühlt. Ich war schon immer Tagebuch- und Selbstanalyse-Fetischist. Und es handelt sich offenbar um einen der besten Filme, die ich im Jahr 2004 gesehen habe. Und deshalb hatte ich jetzt echt Bock, den wieder zu entdecken. Ich habe auch sofort herausgefunden, warum von diesen ganzen Samurai und alten japanischen Filmen mir ausgerechnet dieser so gefällt. Denn es ist bei der Story schon so ein bisschen angeklungen, der ist weniger ernst. Ne? Kurosawa hatte davor auch eher Misserfolge mit zwei sehr, sehr getragenen und düsteren Filmen und hat dann eben fast eine Komödie gemacht.
Ja.
Und du hast auch schon gesagt, die Figuren, die die Geschichte tragen, sind eben zwei Tölpel, das sind so richtig, die agieren wie Clowns, das ist eigentlich nur als Overacting zu beschreiben. Und dadurch, dass er durch diese sehr unbedeutenden und sehr, sehr humorvollen Figuren die Geschichte framet, geht er so ein bisschen von diesem ganzen japanischen Samurai-Pathos verloren. Sonst hast du ja gerne mal so Themen wie Ehre, Rache, Selbstaufopferung, also alles, was ich hasse. Und in diesem Film ist das ein bisschen gebrochen. Trotzdem coole Kämpfe und Abenteuerstimmung, aber eben sehr leichtfüßig. Und das ist so das, was für mich den Film auszeichnet. Anderer Punkt, von dem mir diese Kombination aus Spektakel, Abenteuer und aus Humor ganz gut kennen, ist, glaube ich, Star Wars.
Klar.
Und willst du da noch ein paar Worte zu den Ähnlichkeiten verlieren?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, es ist im Grunde der unkreativste Aufhänger, den man jetzt dafür wählen kann, um diesen Film irgendwie zu besprechen, weil der natürlich vorrangig dafür auch bekannt ist, natürlich in unseren Kreisen, so dass dieser Film ausgerechnet großen Einfluss eben auf das Drehbuch, auf die ersten Drehbuchentwürfe von George Lucas hatten. Das ist etwas, was er auch selber offen zugibt und darüber spricht, gerade, und das ist wahrscheinlich die größte Ähnlichkeit, dass eben diese Geschichte mit eben diesen zwei Tölpeln anfängt und aus dieser Perspektive, wie du schon meintest, erzählt wird. Und ich habe es gerade auch schon anklingen lassen, es ist natürlich hier das Stand-in für C-3PO und R2-D2.
Überhaupt, ne? Auch in dem Film, die laufen durch die Wüste und streiten die ganze Zeit, trennen sich, kommen wieder zusammen und sind dann auf dieser Mission gegen Endwillen. Genau, du hast gesagt, die ersten Drehbuchentwürfe, die sind noch deutlich näher dran. Es gibt dieses The Star Wars, was ein alter Entwurf als Comic ist. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Der ist noch zum Beispiel deutlich ähnlicher. Ich glaube, die große Änderung von Verborgene Festung zu dem Star Wars-Film, den wir tatsächlich haben, ist die Erfindung von Luke Skywalker. In den frühen Entwürfen ist es auch so, dass die beiden Figuren und die Prinzessin an einen erfahrenen General geraten, der sie eben durch die Feindeslinien leitet. Ne? Das ist ja eigentlich genau das, was wir hier haben.
Ja. Ja, im Grunde dieser Toshiro Mifune-Charakter, der repräsentiert für mich auch eher so einen Han Solo, denn so einen Luke Skywalker definitiv, wenn man irgendwie da die Parallelen festmachen möchte. Interessanterweise sagt George Lucas selber im Interview auch, dass dieser gesamte Plot rund um die Prinzessin mehr oder weniger Zufall dann war und dass die Parallelen dort eben zufällig entstanden sind. Kann man jetzt natürlich sehen, wie man will, ob da jetzt so in diesem kreativen Prozess das Unterbewusstsein trotzdem dann irgendwie so durchkam.
Ich meine, man macht das, was man mag. Man erzählt gerade, wenn man jung ist, wie George Lucas damals, die Geschichten, die man schon kennt und gut findet. Und ich glaube, deswegen bin ich hier. Ich mag ja Rezeption. Wir wissen ja, dass die Samurai-Filme und der Western sich stark gegenseitig beeinflusst haben, gerade in der Zeit in den 50ern. Kurosawa und John Ford immer wieder im kreativen Austausch miteinander standen. So ein bisschen ist es auch hier, ne? Der Fantasy-Film, der Abenteuerfilm, wie wir ihn heute kennen, geht ganz klar Hand in Hand mit dem japanischen Film in der Zeit, ne? Ja,
absolut.
Und das ist so eins der absoluten Prime-Beispiele für diese Beeinflussung.
Genau. Also ich finde es auf jeden Fall spannend, so ein bisschen natürlich durch die Linse von jüngeren Werken dann entsprechend die Rezeption eines älteren Werks dann irgendwie sich vorzunehmen. Aber ich glaube, genau, das ist so auf jeden Fall das, was dazu gesagt werden muss. Und der andere Punkt, weshalb wir dann eben hier sitzen, ist, dass dieser Film verdammt lustig und unterhaltsam ist. Und das liegt vor allem eben auch daran, dass Kurosawa damals das hier so als eine Art Studioauftrag dann ans Land gezogen hatte. Es war so ein bisschen eben der Ausgleich dafür, diesen Film zu machen. Und dafür hat er eben diese Erlaubnis gehabt, diese dramatischeren und schwereren Stoffe in Form von eben Rashomon zum Beispiel dann eben umzusetzen. Und was wir also hier vorliegen haben, ist im Grunde so eine Art Popcorn-Kino Japans, wenn man das einfach mal so zuspitzt. Ich habe dann sogar fast so ein bisschen Ähnlichkeiten zu älteren Disney-Filmen auch irgendwie gesehen. Mhm. Allein wie Musik eingesetzt wird, um diese Bewegung dieser zwei Tölpel zu beschreiben, die natürlich auch wundervoll im Kontrast zu Mifune dann natürlich, der eben diesen coolen Western-Helden hier spielt, diese absolute Naivität dann ausstrahlen und wunderbar physisch aufspielen, ob die jetzt sich zum Beispiel ins Pantomimenspiel begeben, wofür der Film sich dann eine Minute Zeit lässt, um die einfach dann in so einem witzigen Pantomimenspiel mimisch wirken zu lassen oder einfach rumlaufen und irgendwelche Stöcke zerstören, um dort auch noch irgendwelche kleinen Goldbarren dann zu finden. Das wirkt alles sehr dick aufgetragen und aufgespielt. Aber genau deswegen ist es unterhaltsam. Ja,
also meine Assoziation war auch am ehesten Zirkusclowns. Mhm. So tatsächlich, ne? Gerade wie das auch mit der Musik inszeniert wird.
Und das passt wunderbar zu dem, wie du den Film vorhin beschrieben hast, dass es eben dieses große Abenteuer ist. Und das ist für mich eine ganz, ganz große Stärke des Films, dass er dauernd in Bewegung ist. Ne? Also wir beginnen mit einer Reise und es gibt zwar in der Mitte einen Punkt, wo sie eben dieser Festung auch ankommen und dann die Pläne geschmiedet werden und Konversationen geführt und Konstellationen zusammengeschweißt werden, klar. Aber eigentlich sind die alle immer in Bewegung und ich liebe es einfach, wie Kurosawa hier diese Reise inszeniert. Also wir sehen die ganzen Charaktere hier diese Berge raufkraxeln. Und da wird einfach draufgehalten und dann müssen die auch erstmal oben ankommen und dann wird uns auch eben dieser Blick in diese Landschaften gegönnt. Ne? Wir sehen dann diese Kamera dann nach unten auf diese Täler dann und Kurosawa macht dann was ganz Schlaues. Er filmt dann nicht nur einfach diese Täler, sondern er lässt dann meistens auch irgendwo einen Menschen im Hintergrund auftauchen, der dann in Relation dazu natürlich winzig aussieht und wo du überhaupt diese ganzen Skalen und Skalierungen dieses Weges dann endlich mal begreifst und gleichzeitig dann sofort auch dir klargemacht wird, okay, das ist jetzt natürlich auch der Weg, den sie wieder nach unten kraxeln müssen. Und sobald sie unten angekommen sind, geht's dann in diese Froschperspektive und du hast dann diese Berge und diese Gipfel wieder im Hintergrund, wenn wir die beiden Köpfe sehen. Du hast immer ein Gefühl dafür und du weißt wirklich, wie lange die unterwegs dafür sein mussten. Und dieses Abenteuergefühl, dieser rote Faden, der zieht sich komplett durch diesen Film. Das hat mir sehr gefallen.
Dass er immer in Bewegung ist und diese Dynamik finde ich ein tolles Stichwort. Mhm. Weil wenn ich überlege, was mir an dieser Zusammenstellung am besten gefällt, ist es vielleicht, dass ja in der Gruppe jeder eine andere Agenda hat, ne? Was auch einen coolen Abenteuerfilm ausmacht. Auch ähnlich wie bei Star Wars. Die einen wollen nur das Gold. Ne? Und sie haben, die Figuren haben damit auch unterschiedliche Wissensstände. Und dadurch wird fast sowas erzeugt wie so eine umgekehrte Suspense, sage ich mal. Weißt du, der Humor des Films entsteht ja gerne dadurch, dass wir als Zuschauer mehr wissen als die Figuren.
Ja, richtig.
Die beiden wollen ja zum Beispiel immer wieder mit dem Gold abhauen. Mhm. Und bei ihnen ist eben die Prinzessin, von denen sie aber nicht wissen, dass sie eine Prinzessin ist. Ja. Und die spielt eine Stumme und darf deshalb nicht reden, aber beobachtet sie. Ja. Weißt du, und das ist so, du weißt, welches Element ich meine.
Und sie, ne? lässt es auch erstmal geschehen, ne? Damit wir da wirklich da drin verweilen können.
Wir als Zuschauer wissen, dass die Bombe unterm Tisch ist. Mhm. Und die beiden Volltrottel tun es nicht. Und das aber nicht nur als Spannungserzeugungsmittel inszeniert, sondern eben auch als Humor. Finde ich eigentlich cool gemacht.
Komplett. Es ist dann letztendlich der große Running Gag und ich finde, es ist sowohl Spannung als auch Humor, aber auch gleichzeitig eben dann eine menschliche Aussage von Kurosawa natürlich, wie du Leute irgendwie auch ködern kannst. Es geht viel darum, finde ich auch. Es geht natürlich, es ist ein großes Märchen über die menschliche Gier, aber es wird natürlich auch, also in diesem Fall unsere beiden Tölpe, die über Gold dann gelockt werden, geködert werden, klar, aber auch die Prinzessin wird natürlich von dann Mifune dann entsprechend versucht, beim Ehrgeiz gepackt zu werden, ne? Und da ist der Haken dann eher dieser Ehrgeiz von ihr, die sie ihn, schlau wie sie ist, dann letztendlich auch riecht und die Lunte riecht. Aber trotzdem geht es eben darum, was muss ich dem anderen bieten? Ne? Wie muss dann die Motivation aussehen? Wie kann ich das auch steuern, damit diese Gefolgschaft irgendwie entsteht? Und das ist alles so vereint in diesem Humor, in diesen Running Gags, plus aus eben genug spannungsvollen Situationen auch, ist es wirklich eine optimale Kombination.
Ja, ich möchte unbedingt noch auf die Prinzessin kommen.
Unbedingt,
ja. Denn überraschenderweise ist die der coolste Charakter, ne? Ja. Anders als bei den alten Star Wars-Filmen ist es wirklich gelungen, hier das gewissermaßen über sie zu erzählen, obwohl ja die Trottel die Hauptfiguren sind, ist sie die Geschichte durchmacht. Ne? Sie hat so einen klassischen der Prinz und der Bettelknabe Storybogen. Ne? Sie lernt dadurch, dass sie die ganze Zeit mit dem gemeinen Volk unterwegs ist, was eigentlich die Belange sind, die da wirklich von Interesse sind. Und deswegen lernt sie auf dieser Reise auch eine gute Herrscherin zu sein. Gleichzeitig gibt es viel um Macht, Dominanz, Selbstkontrolle und so. Das spielt erstaunlich gut zusammen und macht Spaß. Das Thema Gier und auch so ne, Unverbesserlichkeit.
Ja, klar.
Das Thema. Die beiden sind am Ende genau da, wo sie am Anfang waren. Sie laufen nur rum und streiten um Geld.
Ja, absolut. Ich will mich nochmal auf die Prinzessin auch beziehen.
Ja, Entschuldigung.
Ich war tatsächlich sogar echt erstaunt, wie viel mit dieser Figur umgegangen wird und wie Kurosawa die auch irgendwie hier inszeniert, weil ich, um ehrlich zu sein, da schon gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass er so viel Gesellschaftliches auch irgendwie teilweise aussagt in seinen Filmen. Das war für mich immer so eher so ein Mizoguchi mit seinen traditionellen Filmen, wo es eben auch viel eben um bestimmte Frauenbilder Japans geht und auch die Beschwerlichkeit von japanischen Frauen in der Gesellschaft aufzuzeigen. Wenn ich drüber nachdenke, macht Kurosawa das eigentlich auch häufiger, ne? Ich meine, in Sieben Samurai wird ein Dorf angegriffen und du kannst in diese Banditen im Prinzip alles projizieren. Dieses ausgebeutelte Dorf dann und dieses Volk kannst du da irgendwie drin lesen. In so seinen Krimis, zum Beispiel High and Low, ist dieser Titel des Films nicht nur die Spannungskurve des Films, sondern spricht auch sprichwörtlich eben genau das Thema an, nämlich dieses Klassensystem, das hohe und das niedere Volk letztendlich. Deswegen war ich zwar überrascht, aber dann wiederum auch nicht, wie diese Prinzessin inszeniert wurde, das ist, glaube ich, auch ein ganz klarer, bewusster Akt, dass sie hier stumm bleiben muss die meiste Zeit über teilweise. Ne? Also das ist ja auch irgendwo eine tragische Aussage, wo sich hier als ein Charakter dargestellt wird, der sehr rebellisch ist, die bewusst von sich sagt, dass wenn jemand ihr aufträgt, links zu gehen, sie bewusst rechts dann einbiegt. Es ist entweder halt in 50er Jahren geschuldet oder eben auch vielleicht in Universe, der Zeit, wo dieser Film spielt, dass das allein schon ausreicht, um sie als männlichen Charakter zu bezeichnen.
Ja, sie wird dann ne, häufig so als der Wildfang und unzähmbar abgestempelt. Aber ich finde, abseits davon, total überraschend, was es hier für eine coole weibliche Figur gibt, die eigentlich gerade für so Samurai-Filme oder so sehr untypisch ist. Ne?
Ja, die aber auch, weißt du, so in den Momenten, wo sie dann aufblühen darf, auch cool laut sein darf. Ne? Und ich auch wirklich aus voller Lunge ne, geht. Und das ist total cool mit anzusehen. Aber ich sehe halt, wie gesagt, auch diese Tragik, gerade zum Beispiel in der Sequenz, wo sie in eines der Dörfer dann irgendwie einreisen, inkognito, und sie dann eben auf eine Dame trifft, die offensichtlich auch mal in ihrem Herrschaftsgebiet oder ihrem Clan auch mal gewohnt hatte, aber jetzt fast schon sprichwörtlich den Männern da zum Fraß vorgeworfen wurde und sie natürlich da in die Situation rein möchte und sie dann freikaufen möchte. Mifune natürlich dann in seinem Wesenszug die Mission vor Augen, das nicht zulassen will zunächst. Und das war so der Moment, wo ich echt auch mir so, ja, wo mir die Situation bewusst geworden ist, sie muss in dieser Situation jetzt schweigen, wegen eines Zustandes, den diese Männer eigentlich heraufbeschworen haben durch diese Kriegssituation, die da herrscht. Ne? Und das war wirklich so eine Dramatik, die sich mir da total erschlossen hat. Und gleichzeitig finde ich es dann super cool, dass letztendlich dann diese Dame mit darf. Und sofort in der nächsten Sequenz schon gibt uns Kurosawa sofort die Bestätigung, es ist auch gut, dass sie mitgekommen ist, denn diese Gruppe stößt auf irgendeine Patrouilletruppe und sie werden deswegen nur nicht angehalten, weil sie diesmal jetzt zu viert sind und nicht zu dritt, wie in all diesen Beschreibungen der Kopfgelder. Und sofort liefert uns Kurosawa auch eben entsprechend diese Legitimierung dafür, hey, es ist alles gut, so wie es jetzt ist.
Gleichzeitig wird sie auch shady, ne? Hat ihren eigenen Wissensstand und erfährt dann auch, mit wem sie da unterwegs ist und ob sie nicht vielleicht lieber auf das Kopfgeld aus ist.
Also die menschliche Gier, die blitzt dann eben dann doch immer wieder durch,
absolut. Ja, Gier als Hauptthema haben wir rausgearbeitet, die Entwicklung der Prinzessin auch. Hast du noch irgendwas Großes?
Ja, ich möchte so ein bisschen noch auf den Bewegungsapparat Kurosawa zu sprechen kommen, weil seine Filme natürlich einfach fantastisch inszeniert sind. Wir haben natürlich diese großen Action-Set-Pieces teilweise mit so einer Schlacht am Anfang, die in so einem großen Hof stattfindet, die natürlich übermächtig wirkt. Ich fand es teilweise ganz cool, dass allerdings der Rest der Action, und es gibt dann eben, wie gesagt, genug, dass sich das dann häufig in so kleineren Zweikämpfen irgendwie entlädt, ne? Und ich weiß nicht, das hatte für mich so eine wundervolle Dynamik und ich habe mir nochmal diese Sequenzen irgendwie angeschaut. Kurosawa macht das eigentlich ziemlich clever, der benutzt so eine Schnitttechnik aus verschiedensten Kombinationen. Zum einen, wenn wir zum Beispiel so eine Reitszene uns anschauen, wenn dann so Mifune dann losreitet auf diese Samurai zu, fährt er zunächst einmal mit und bleibt auf Augenhöhe des Pferdes. Dann kommen aber immer wieder diese Schnitte entweder zu Mifune nochmal im Close-up oder auf die Samurai. Und dann gibt's halt einen anderen Cut, wo die Kamera statisch bleibt und er dann in dieser Geschwindigkeit dann einfach weiterfährt. Zusätzlich ganz viele Bildwiederholungen. Wir haben so eine Bewegungsanimation, die dann 5 Sekunden andauert, ein Schnitt und sie wird wiederholt. Und man könnte meinen, man hätte dann das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das kriegt dadurch einen ungeheuren Sog, ungeheuren Zug. Du willst diese Bewegung endlich zu Ende ausgeführt sehen. Und das trägt sich in diesen kleinen Actionsequenzen wunderbar durch und hat mir vollkommen gereicht, um mich zu unterhalten.
Es stecken gute und schlechte Eigenschaften darin, ein Perfektionist zu sein. Aber ich glaube, gerade hier merkt man es. Kurosawa war ja auch selber der Editor seiner Filme. Und das ist einfach, das ist ein gutes Pacing. Ne? In vielen dieser Samurai-Filme kommen mir die Kämpfe eher auf die schlechte Weise so vor, wie das Lichtschwertduell im ältesten Star-Wars-Film. Aber gerade hier, da der ganze Film schneller und kürzer gedacht ist, passt es sehr, sehr gut. Und dadurch, dass sich diese Art der Choreografierung auch auf die lustigen Szenen auswirkt, in denen zum Beispiel die beiden sich einfach ein bisschen rumschubsen.
Ja, so, wirklich, ja, richtig.
Wirklich super aus einem Guss und irgendwie ganz, ganz geil. Also das hat mir gut gefallen, ja.
Ja, es bleibt ein Meister auf jeden Fall. Ich meine, das ist auch, wir haben jetzt natürlich über diese ganzen Star Wars Referenzen gesprochen. Übrigens da ein kleines Detail noch. Die Art und Weise, wie Schauplätze gewechselt werden, auch natürlich klar.
Die Wischblende.
Genau, die Wischblende.
Die fällt einem heute sofort auf, wenn sie irgendwo ist. Ne? Ja. Und da ist sie auch.
Also interessanterweise hatte ich das Gefühl, bei Star Wars wird es eher genutzt, um eben diese Schauplätze zu wechseln von einer Protagonistengruppe zur nächsten. Hier ist es eher um diese, und das passt aber auch wunderbar wieder in diesen Film, um diese Kontinuität der Reise weiter darzustellen.
Zwei Bilder gleichzeitig zeigen, ist immer groß bei der Wischblende, habe ich gemerkt. Ist bei 7 Samurai nicht anders, ne?
Da kommt richtig, es auch genau. Vor. Ja. Du weißt in dem Moment, wo dieser Wisch erfolgt, dass in der Zeit dieser zwei Ereignisse dann nichts weiter passiert ist, sondern die einfach nur weiter gelaufen sind. Und das hat eben diesen Reisecharakter ganz wundervoll weiter. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass er offensichtlich nicht nur George Lucas irgendwie inspiriert hat, sondern auch andere japanische Regisseure wie Hayao Miyazaki zum Beispiel, wenn man sich dann so einen Film wie Prinzessin Mononoke ansieht. Also diese ersten Treffen mit der Prinzessin und eben diesen zwei Bauerntölpen, die sind sehr davon inspiriert, wie dann eben in diesem Dickicht gefilmt wird und wie sie dann rausgeschossen kommt und da steht und eben aber auch sofort diese rebellische Art von ihr zeigen darf. Und insofern auch da natürlich Einflüsse, klar, vom Meister.
Ja, jeder findet das, was er selber gut kennt. Ich habe vor allem Parallelen zum Western auch wieder gefunden, was auch so der klassische Abenteuer-Western, sei es auch bei Clint Eastwood, hat wirklich viel von dieser Art des Films. Punkt vielleicht. Vielleicht damit auch genug.
Ja, insofern auf jeden Fall unbedingt mal anschauen, gucken, was man selber da noch an irgendwelchen Zitaten und Referenzen entdeckt.
Ja, ehrlich, also der ist sehr reich. Das ist so, gerade, ne, wir leben in einer Remix- und Mashup-Kultur, da ist dieser Film eine total reiche Fundgrube von Sachen, die man in sich selbst reindeuten, in die aktuelle Popkultur reindeuten kann und vieles dazwischen.
Richtig.
Wenn ihr so wie ich Samurai-Filme überhaupt nicht mögt, weil sie euch zu schwer, zu lang und getragen sind, dann ist es auch dieser. Der ist so die schnelle und hippe Variante davon. Ich hatte wirklich nochmal viel Spaß.
Cool. Dann vielleicht so viel dazu. Es richtig. Sollte ja eine Kurzfolge werden und ich glaube, daran haben wir uns auch so gehalten. Wir wünschen allen weiterhin ganz viel Spaß beim Japanuary. Mhm. Beim nächsten Mal, wie gesagt, gibt es ja eine Gastfolge. Guckt dafür also gerne in unsere Social Media Kanäle rein. Da wird es die Ankündigung nochmal geben, wann diese Folgen erscheinen. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns. Sayonara.
Exakt, danke fürs Zuhören. Dich hört man noch ein paar Mal mehr.
Genau.
Mich dann erst wieder Ende des Monats.
Tschüss.
Macht's gut.